Deutschlandfunk, Medias Res.
Ja, wenn das Wort Hass fällt, dann weiß inzwischen jeder Hörer unserer Sendung, dann ist das Internet nicht weit. Dabei gab und gibt es den Hass natürlich auch außerhalb des Netzes. Das Lied, das wir hörten, ist schließlich aus dem Jahr 1983. Damals war das Internet noch nicht das allumspannende Metamedium, ohne dass das Leben für die meisten von uns heute nicht mehr vorstellbar ist. Ein Medium mit vielen Vorteilen, aber auch dem Nachteil, dass der Hass dort in Wort und Bild allgegenwärtig scheint. Der Mord an Walter Lübcke und die entsprechenden Kommentare im Netz sind da nur das aktuellste Beispiel. Staatssekretär Gerd Billen vom Bundesjustizministerium hat deshalb noch einmal die sozialen Netzwerke dazu aufgerufen, konsequent und umfassend gegen Hassrede vorzugehen. Nun sind aber Worte ja wohlfeil, müssten nicht mehr Taten her und das auch von staatlicher Seite. Thomas Gabriel Rüdiger ist Cyberkriminologe und arbeitet am Institut für Polizeiwissenschaft in Brandenburg. Ich fragte ihn, warum wir den Hass im Netz nicht in den Griff bekommen.
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass wir immer nur diesen Fokus jetzt auf den Hass im Netz setzen, und zwar auch erst seit 2-3 Jahren. Das gibt es ja schon länger. Ich glaube aber, dass es im Prinzip eine Grundsatzfrage im Netz ist, warum im Netz im Prinzip doch ein Gefühl der Rechtsfreiheit herrscht. Und wenn man diese Grundsatzthematik nicht löst, wovon halt Hass im Netz nur ein Aspekt ist, dann wird man das ganze Geschichte sowieso nicht in den Griff kriegen können.
Aber das Netz ist ja eigentlich kein rechtsfreier Raum. Man darf ja nicht zum Mord aufrufen zum Beispiel. Es gelten ja auch die Gesetze des normalen Lebens. Warum?
Es ist so, das Netz ist zwar kein rechtsfreier Raum im Sinne, es gilt kein Recht, aber es kommt nicht darauf an, ob Recht gilt, sondern ob Recht durchgesetzt wird. Und es ist so, dass wenn wir zum Beispiel uns Dunkelzifferrelationen anschauen, das heißt, wie viele Delikte werden angezeigt im Verhältnis zu denen, die tatsächlich begangen werden, gehen wir zum Beispiel im physischen Raum so von Delikten von 15-1 aus beim Ladendiebstahl. Das heißt, von 15 Ladendiebstählen wird einer zur Anzeige kommen. Und niemand würde bezweifeln, dass in Deutschland es kein rechtsfreier Raum ist. Im Netz reden wir aber über Quoten von 300-400-1, je nach Deliktsorten. Und das ist ein ganz anderes Problem. Und deswegen haben wir auch das Phänomen, dass viele zum Beispiel Hass im Netz mit Klarnamen betreiben, weil sie nämlich am Ende geringe Angst vor Strafverfolgung haben und ihnen zum Beispiel Anerkennung in ihrer Szene wichtiger ist als der Schutz vor Strafverfolgung. Und das ist ein Grundsatzproblem.
Das heißt, wir bräuchten ja mehr Internetpolizei?
Ja, absolut. Ich höre Sie gut vorbereitet, weil es genau eine meiner Grundsatzforderungen ist. Es kommt nicht nur darauf an, dass wir mehr Polizei im Netz haben, sondern wissen Sie, es kommt darauf an, dass diese sichtbar vorgeht. Was meine ich damit? Wenn Sie im Straßenverkehr unterwegs sind, sehen Sie immer wieder die Polizei. Sie macht was, sie hält jemanden an, sie führt Kontrollen durch. Diese Sichtbarkeit ist wichtig dafür, dass wir denken, das Recht gilt. Im Netz hast du genau das nicht. Das heißt, selbst wenn jetzt ein Rechtsradikaler oder auch andere extremistische Kommentare gelöscht werden, kriegt das ja die Masse nicht mit, dass da jetzt irgendwann mal was gestanden hat und die Polizei gekommen ist und das gelöscht und zur Anzeige gebracht hat. Sondern was müsste passieren? Man müsste sichtbar Polizei haben, die beispielsweise sagt, dieser Kommentar war aus unserer Sicht Anfangsverdacht einer Straftat. Wir haben ihn löschen lassen und wir lassen das strafrechtlich prüfen. Denkt bitte dran, auch das Netz ist kein rechtsfreier Raum. Und genau diese Mechanismen haben wir leider nicht.
Aber wir haben in Deutschland ja das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, wird weltweit durchaus auch als Vorbild gefeiert. Warum greift das zu kurz?
Ich muss sagen, ich war immer sehr zwiespältig beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz, ne? Weil ich immer auch die Angst gesehen habe oder bis heute sehe, dass zum Beispiel es eher darauf ankommt, einen Kommentar zu melden, als zum Beispiel eine Strafanzeige deswegen durchzuführen, weil es keine Strafverfolgungspflicht innerhalb des NetzDGs gibt. Das ist aber nur ein Aspekt. Viel schlimmer halte ich Folgendes. Und zwar ist das so, dass das Netzwerkdurchsetzungsgesetz aus meiner Perspektive ja auch verhindern sollte, dass Kinder im Netz mit extremistischen Meinungen konfrontiert werden. Und jetzt ist es aber so, dass kurz bevor das Netzwerkdurchsetzungsgesetz veröffentlicht wurde, eine Woche vorher die Online-Spiele aus dem Regelungsgehalt herausgenommen wurden. Das heißt, die Programme, wo tatsächlich Kinder massiv unterwegs sind und wo sie auch mit Extremisten oder Sexualtätern konfrontiert werden, sind rausgenommen worden, was dazu führt, dass man beispielsweise keine Pflicht hat in diesem Programm, dass man rechtsradikale oder extremistische Inhalte melden kann. Und das halte ich für ein großes Problem. Wissen Sie, da machen wir uns einen Kopf über Facebook und Twitter, werden gleichzeitig in Online-Spielen, Steam, was weiß ich, oder Discord, dass dort der Einfluss auf die Kinder stattfindet. Und das ist für mich unbegreiflich, dass man das machen konnte.
Wer hat das durchgesetzt? Wer ist dafür verantwortlich? Welche
Lobby? Kann ich Ihnen auch nicht hundertprozentig sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir wissen, dass auf jeden Fall natürlich die Spielewirtschaft auch die Meinung vertreten ist, bei Ihnen gibt es sowas gar nicht, was aber sehr unrealistisch ist, weil Sie müssen sich vorstellen, es gibt in Deutschland mehr Nutzer, die Online-Spiele spielen, als sie bei Facebook angemeldet sind. Und in Online-Spielen treffen die aber auf alle Altersstufen zusammen. Und da ist es naheliegend, dass die auch ihre extremistischen Meinungen machen. Ich zeige zum Beispiel gerne in Vorträgen, wie in solchen Online-Spielen, die für Kinder freigegeben sind, ab 6, die Nutzer Waffen-SS oder Adolf Hitler oder so heißen. Und das ist für mich unbegreiflich, dass wir dort nichts tun. Aber leider ist das so.
Was kann denn jeder von uns tun, außerhalb der Gesetzeslage einfach auch mehr Anzeigen machen?
Ja, also mehr Anzeigen machen ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, weil man damit nämlich die Risiken für die Täter erhöht. Ich habe aber neulich einen interessanten Ansatz gelesen, und zwar Zimbardo, der große Psychologe, der im Prinzip auch mal das Stanford Prison Experiment gemacht hat, der hat gesagt, es gibt auch eine Hemmschwelle dafür, gute Handlungen zu begehen. Das heißt, sich zum Beispiel solchen Taten entgegenzustellen. Und diese Hemmschwelle gibt es halt, weil man nicht sieht, wie andere das machen. Das heißt, eigentlich müsste man im Netz tatsächlich stärker anfangen, positive Geschichten zu posten und zu zeigen, dass man diesen Hass halt nicht gut findet, weil das nämlich andere dazu animiert, selber sowas zu posten, was dann im Prinzip das zurückdrängen könnte. Das ist also wie so eine Waage, die sich gegenseitig bekämpft. Und da müsste das Gute, hört sich jetzt hart an, aber müsste eigentlich gewinnen. Und da gibt es einen wichtigen Punkt. Es muss für die anderen erkennbar sein, dass das jemand etwas Gutes tut. Und ja, das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, als nur die Anzeigen durchzuführen.
Also Candy Storm statt Shitstorm. Vielen Dank, Thomas Gabriel Rüdiger.
Hat mich sehr gefreut.
Der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger war das. Und zu ergänzen wäre, dass sich der Facebook-Manager Nick Clegg heute in der BBC für eine staatliche Regulierung des Internets ausgesprochen hat. Es sei nicht Sache privater Unternehmen zu entscheiden, wie ein Ausgleich zwischen dem Recht auf freie Meinungsäußerung und öffentlichem Schaden hergestellt werde, sagte Clegg.